Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Die Stammhörer wissen, wir haben so eine lose Reihe zum Thema Sicherheitstechnik und da unterstützt uns immer der Herr Jeckel von der Firma Telenot. Hallo Herr Jeckel.
Hallo und guten Tag, herzlich willkommen.
Ja, Sie waren ja wie gesagt schon zweimal jetzt bei uns hier im Podcast, wenn Sie sich aber trotzdem vielleicht für die Hörer, die jetzt heute zum ersten Mal mit einschalten, mal ganz kurz dann auch die Firma Telenot vorstellen.
Ja, gerne. Mein Name ist Thorsten Jeckel. Ich arbeite in der Abteilung Anwendungstechnik. Wir machen Kundenschulungen, Seminare, Workshops, Webinare, jetzt auch Podcasts. Wir machen auch Troubleshootings vor Ort, Fehlersuche, Problembeseitigung. Und wir machen natürlich auch, ich sage immer, Telefonseelsorge, Hotline. Also das gesamte Spektrum von Kundenservice in einer Firma, Telenot, die Gefahrenmeldetechnik, also Brand, Einbruch, Überfall, die gesamten Bereich der Sicherheitstechnik abdeckt. Und das ist so unser Kerngeschäft und da schulen wir und trainieren wir auch unsere Kunden.
Perfekt. Ja, wir wollen uns heute ein bisschen dem Thema Brandschutz nähern. Brandschutz spielt auch in vielen Prüfungen hier in der Sicherheitsbranche eine Rolle, über von der Sachkunde, über die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft, Fachkraft. Im Mais ist es ein bisschen weniger, da ist es nicht im Rahmenplan explizit genannt. Da streiten sich die Geister, warum das so ist. Die einen sagen, es ist absichtlich nicht drin, die anderen sagen, oh, es wurde vergessen. Aber natürlich ist auch für einen Meister für Schutz und Sicherheit das Thema Brandschutz interessant. Und ich denke, da steigen wir am besten gleich damit ein. Warum haben wir überhaupt das Thema Brandschutz? Was ist da der Zweck?
Zu Beginn möchte ich ganz kurz das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen von 1985 und das Oberverwaltungsgericht Münster von 1987 zitieren.
Oh, jetzt
das, ist kein streng juristischer Text, sondern was Hochinteressantes. Und zwar ging jeweils ein Urteil im Namen des Volkes. Und es lautet, es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für den Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.
Okay, sehr spannende Definition.
Und das zeigt auch an, warum ein Brand im Industriegewerbe wie auch ein Wohnungsbrand häufig übersehen wird. Weil es gibt einen fatalen Irrtum, wenn man so eine Umfrage auf der Straße, auf dem Marktplatz machen würde, so nach dem Motto, mein Haus ist aus Stein gebaut, was soll da brennen? Bei mir brennt schon nichts. Und die Situation in Deutschland zeigt aus, dass pro Jahr rund 600 Menschen durch Brände in Privatwohnungen sterben. Zwischen 6.000 und 10.000 Schwerverletzte mit bleibenden Schäden. Und das Interessante ist, es ist nicht der direkte Kontakt mit Feuer, also dass man verbrennt, das wäre auch natürlich grausam, sondern 95% dieser Brandtoten erleiten ihr Schicksal in der Brandschwelphase. Das heißt, durch Rauch. Und für mich faszinierend war eben, dass auch 70% der Brände zwischen 23 und 7 Uhr diese Todesfolge haben, also zu dieser nachtschlafenden Zeit.
Okay.
Und interessant ist vielleicht auch, dass das Geruchsempfinden eines Menschen, wenn er schläft, so gut wie ausgeschaltet ist. Hintergrund, also ich habe da auch mal so ein paar Sachen drüber gelesen und auch mal ausprobiert und gemerkt tatsächlich, also wenn man schläft, kann man selbst sehr scharfe Salmiakgeiste oder ähnliches nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr riechen. Okay. Und deswegen, man wacht nicht auf, wenn es brennt, es sei denn, es fällt zufällig auch noch ein Dachbalken vors Fenster. Aber ansonsten, man kriegt es tatsächlich nicht mit. Und deswegen dieser Rauchwarnmelderpflicht in nun fast allen Bundesländern bei uns, genau, ist eine wichtige Sache für den Privatschutz.
Ja, wurde jetzt auch zum 1.1. hier in Bayern eingeführt. Aber jetzt dann auch die Dinge natürlich installiert und die sind wirklich gut laut, also da wacht man dann auf.
Genau, das ist eine ganz wichtige Sache, weil jetzt kommt der Zeitfaktor dazu. Wenn ein kleiner Brand, also zum Beispiel eine Zigarettenkippe in einem Papierkorb, anfängt, so ein bisschen vor sich hin zu glosten, in der Nähe steht eben doch ein Schrank, eine Stehlampe, eine Gardine oder ähnliches. Mhm. Bei freier Ausbreitung kann ein kleines Feuer an einer punktförmigen Quelle nach 10 Minuten ungefähr 400 Quadratmeter, nach 20 Minuten 1600 Quadratmeter erwischen. Das heißt, das ist eine quadratische Funktion und man sagt so bis zu 4 Minuten und dann ist eigentlich ein sogenannter Vollbrand und man muss was dagegen tun. Mhm. Und da hakt jetzt auch diese Normengrundlagen und Ähnliches ein. Und da ist einfach bei der Frage, wenn ich etwas baue oder eröffne, gibt es irgendwelche Auflagen von der Bauaufsichtsbehörde.
Okay.
Und wenn ein technischer Brandschutz nicht gefordert ist, dann ist das grundsätzlich eine freiwillige Sache vom Besitzer. wäre was gefordert, muss man fragen, nach welcher Norm oder Richtlinie. Und typisch bei Ausschaltung auf die Feuerwehr bräuchte man diese DIN 14675. Das ist also ein wesentlicher Bestandteil für diese, für diesen Brandschutz. Und der gliedert sich so ein bisschen in drei Strukturen oder Richtungen. Also ganz klar die Vorgaben von Gesetzgeber und Bauschutzbehörden. Da gibt es so eine Musterbauordnung, MBO aus der Bundesebene. Landesbauordnungen, sagt schon der Name, vom Land jeweils, und von bestimmten Brandschutzbehörden in regionalen, auf regionaler Ebene. Häufig kommt dann noch der Versicherer dazu, der bei der Festlegung der Versicherungsprämie, eventuell auch Prämienrabatt, in einigen Gewerken noch mitspricht, die eben einfach ein bestimmtes Risiko haben. Ganz klar, wenn ich eine Raffinerie bin, sieht das ganz anders aus, als wenn ich ein Blumenladen bin, auch klar.
Macht Sinn, ja.
Und dann greifen natürlich auch verschiedene EN-Normen, die EN 54 zum Beispiel, außer dieser DIN 14675 ein, und allgemeine Normen, wenn es um elektrische Sachen geht, wie VDE 0100, 0800 und ähnliches.
Okay.
Und dieses Gesamte wird in dieser Normengrundlage natürlich auch für verschiedene Konzepte oder Phasen darin gesehen. Und wenn man sich diese DIN 14675 anschaut, gibt es die Phasen 5 bis 11. Die Phase 5 beginnt mit dem Brandschutzkonzept, also Einschätzen vom Brandrisiko zum Beispiel. Die Phase 6, 6.1, 6.2 ist die Spezifikation einer Anlage. Welche Bestandteile? Wie funktioniert sie? Vielleicht gibt es auch ein Leistungsverzeichnis. Die Auswahl von verschiedenen Brandmeldesensoren, dann die Montagepläne und vielleicht auch eine Brandfallsteuerung. Also welche Lüftungen gehen an, welcher Rauchwärmeabzug wird betätigt, welcher Fahrstuhl fährt im Brandfall auf welche Etage und parkiert dort, öffnet die Türen und bleibt auch da.
Okay.
Die Phase 7 wäre dann das eigentliche Leitungsnetz, also die Bestandteile einer Brandmeldeanlage. Das geht dann auf die Phase 8 über, die Inbetriebsetzung, also die Installation, Überprüfung und auch Parametrierung von so einem System. Bis letztendlich zur Phase Nummer 9, die Abnahme, also Inbetriebnahme, Übergabe an den Betreiber, Abnahme auch durch die Baubehörde oder zum Beispiel durch die Feuerwehr. Die Phase 10 wäre dann der Betrieb einer Anlage und das am Laufen halten, also auch zum Beispiel Aktualisieren von Feuerwehrlaufkarten, weil vielleicht manchmal Räumlichkeiten, Zugänge oder auch im Betrieb andere Wege, Laufwege für Mitarbeiter und Rettungskräfte geplant sind. Und der letzte Schritt, diese Phase 11, ist die sogenannte Instandhaltung nach DIN 14675. Da geht es um Inspektionen, vorbeugende Wartung, also man will nicht warten, bis was kaputt ist und dann auf Störung geht. Und im schlimmsten Fall dann eben auch eine Reparatur, also das laufende, sichere Inbetriebhalten davon.
Ja.
Und da sehen wir, dass von diesen Phase 5 von Planung bis zur Instandhaltung an alles gedacht ist. Und es wird auch häufig zum Beispiel ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 gefordert, damit man da auch eine laufende Funktion natürlich darin hat.
Okay. Ja, also das ist natürlich auch ein Aspekt, da können wir vielleicht später nochmal darauf zurückkommen, dass auch die Feuerwehr natürlich da eingebunden sein muss, speziell bei größeren Objekten. Weil es nützt ja nichts, wenn ich hier eine ganz tolle Brandmeldeanlage habe und es geht dann eben nicht entsprechend zur Feuerwehr.
Ja, genau, zum Beispiel. Das ist diese Alarmierungskette, diese Rettungskette, die muss natürlich mitgegeben sein.
Ja. Gut, aus welchen Komponenten besteht jetzt so eine Brandmeldeanlage, so ein Brandmeldesystem?
Das besteht wiederum aus einem Herzstück oder man müsste eigentlich sagen Gehirn, eine Brandmeldezentrale, da wo alle Fäden sozusagen zusammenlaufen.
Ja.
Damit diese stabil läuft, auch im Schadens- oder Brandfall, braucht sie natürlich auch eine redundante Energieversorgung, eine Notstromversorgung. Mhm. Also ein entsprechend großdimensionierter Akku, der, falls schon das Leitungsnetz angegriffen wird, natürlich noch funktioniert.
Okay.
Dann hat die auf der einen Seite die Sensoren und da gibt es zwei grundlegende Unterschiede und zwar sogenannte automatische Melder, die von sich aus, typisch ein optischer Rauchmelder, Rauch, Ruß oder Aerosolpartikel erkennen. Es gibt auch Sensoren, die auf thermischer Basis arbeiten, also einen sprunghaften Anstieg einer bestimmten Temperatur über eine Grenze, zum Beispiel 60 Grad, 68 Grad, erreichen, dass die dann auslösen. Und das andere sind die sogenannten nicht automatischen Melder, das ist zum Beispiel ein Handfeuermelder. Weil der Mensch als Sensor einen Brandherd sieht, spürt, hört, fühlt, riecht, also sehr sicher wahrnimmt. Und wenn man dann einen solchen Handfeuermelder, wo man typisch so eine Glasscheibe, Kunstglasscheibe eindrückt, einen Knopf drückt, auch natürlich sofort sagt, jetzt muss ich das Gebäude räumen, evakuieren, vielleicht noch einen Löschversuch unternehmen, alle möglichen Personen mit rausnehmen und dann, klar, die Feuerwehr muss sicher kommen, auch nicht mehr nachfragen, brennt es da wirklich oder ist nur in der Teeküche wieder mal eine starke Dampfentwicklung gewesen. Also der Handfeuermelder wird sofort bearbeitet. Diese Arten der Sensoren kann man natürlich elektrisch anschließen über Kabel und Leitungen. Das gibt's in sogenannter Grenzwerttechnik, also einzeln schaltende Kontakte, oder typisch in der Brandmeldetechnik in einem Ringbus, in einer Looptechnik. Und da kommt man auch schon zu einem kleinen Sicherheitsaspekt. Wenn ich nämlich einen Ring, einen Loop habe, könnte er, wie er in der VDE beschrieben ist, durch einen einfachen Fehlerfall, also zum Beispiel Drahtbruch, Kurzschluss, Unterbrechung, wird dann aus diesem Ring auf einmal zwei Stichleitungen. Das heißt, der einfache Fehlerfall kann der eigentlichen Elektroinstallation der Brandmeldesensorik schon mal nichts anhaben. Okay. Funktioniert weiter und je nachdem, wie schlau die Anlage ist, und zum Beispiel manche Elemente haben sogenannte Trenner, also wenn ich einen Kurzschluss mache, wird natürlich alles, was an dem Bus ist, parallel kurz geschlossen. Aha. Aber die Trenner trennen diese schadhafte Stelle auf. Man kann sogar definieren, genau wo diese Unterbrechung oder der Kurzschluss ist, und von daher den Rest der Sensoren weiter versorgen über eben zwei einzeln angefahrene Stiche. Und von daher eine sehr, sehr sichere Betriebsform.
Okay, jetzt darf ich noch mal kurz zwischenfragen. Sie haben jetzt bei den automatischen Meldern gesagt, es gäbe so diese Rauch- und die Wärmemelder, aber es gibt auch, glaube ich, noch optische Melder als drittes.
Ja, sehr gut, dass Sie das anführen. Also ein Brand, und wenn man von dem Produkt eines Brandes sprechen darf, gibt es verschiedene Brandkenngrößen. Hm. Typische Sachen sind bei einem Brand natürlich, Stichwort energetische Umsetzung, ja, die Leitung und Konvektion, also mhm, typisch Wärmeausstrahlung. Das sind also genannte thermische Melder. Mhm. Dann gibt es über energetische Umsetzung die Stichwort Strahlung. Das haben Sie gerade angeführt. Und so eine Flamme hat typisch, wir freuen uns ja an einem Kaminfeuer oder Lagerfeuer, diese infrarote Wärme, die ist messbar und mit Infrarotdetektoren sichtbar. Manche Flammen, also zum Beispiel von Bränden bei Metall, Magnesium oder Ähnlichem, die haben sogar eine sehr hohe ultraviolette Strahlung, also im UV-Bereich. Auch dafür gibt es optische Melder.
Ja.
Und das andere wäre bei den Sensoren die sogenannte materielle Umsetzung. Also nicht nur, dass bei einem Brand flüssige Schmelze, Asche festförmig oder andere nicht flüchtige Produkte auftreten, sondern uns interessieren die flüchtigen Produkte wie Gase und Rauch, die überwiegend durch optische Sensoren erfasst werden. Also eben genannte Rauch, Rußpartikel und Aerosole. Das sind also quasi die Brandprodukte, und diese Kenngrößen können entsprechende Sensoren aufnehmen. Bei diesen Sensoren gibt es auch wiederum zwei Arten, und zwar sogenannte punktförmige Melder. Das ist zum Beispiel der typische Rauchmelder, der in der Raummitte hängt, der an diesem Punkt und in einem bestimmten Radius, einige Quadratmeter, je nach Aufbau 40, 60, 80 Quadratmeter, immer abhängig von der Raumhöhe, der Deckenneigung und Ähnlichem, gibt es natürlich entsprechende Tabellen, wo man das rauslesen kann. Und dieser ist also ein punktförmiger Sensor. In Tiefgaragen zum Beispiel oder in großen Fabrikhallen gibt es auch sogenannte lineare Melder. Das könnte eine, im Geiste gesehen, eine Lichtschranke sein, ein sogenannter Fire Ray zum Beispiel, der über einen Sender, einen Lichtstrahl, über einen Spiegel an dem anderen Hallenwand, wie so ein Katzenauge, so ein Reflektor, wieder zurück auf dem Empfänger die Trübung der Luft sozusagen misst. Okay. Und der hat natürlich unendlich viele Punkte auf dieser langen Lichtstrecke. Das können 50, 100 oder sogar mehr Meter sein. Und ich brauche nur an den Endpunkten Reflektor und Sender und Empfänger montieren. Oder in Tiefgaragen zum Beispiel auch sogenannte Wärme- oder Brandmeldekabel. Das ist ein scheinbar unscheinbares Kabel an der Decke, hat 4, 5 mm, 8 mm je nach Umwelteinflüssen Durchmesser. Und das hat einen Widerstand, der abhängig von der Temperatur ist. Und würde es jetzt an irgendeiner Stelle in der Tiefgarage zu einem Brand kommen, Fahrzeugbrand, erwärmt sich die Luft, auch das Kabel, wird verändert seinen Widerstandswert, das wird erfasst und löst einen Alarm aus. Und zwar entlang der ganzen Strecke, auch in einem Tunnel, also deswegen lineare Melder. Er hat sozusagen unendlich viele Punkte auf der Strecke, wo er verbaut ist.
Das war Teil 1 des Podcasts zum Thema Brandschutz. Nächste Woche folgt dann Teil 2. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis dahin alles Gute und tschüss. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.